Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix-Moment. Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen. Und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
Eine neue Woche, eine neue Folge. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen hier bei Stunde Null Talk. Und ich freue mich, hier jemanden begrüßen zu dürfen, den ich vor vier Jahren schon einmal begrüßt habe. Mein Anruf geht heute nach Österreich, in die Gegend von Wien. Lieber Roman Kmenta, ganz herzlich willkommen.
Ja, hallo Stefan, schön, dass ich wieder mal da sein darf bei dir.
Ja. Du hast ja eine wahnsinnige Reise hinter dir. Wenn ich einfach so überlege, am Anfang stand da ein Großkonzern wie Opel, dann stand als nächstes Samsonite, aber da hatte ich dich noch gar nicht auf dem Schirm. Und dann haben wir uns irgendwann mal getroffen, das war vielleicht ungefähr 2017, bei Impulse. Und da warst du zum Thema Preisverhandeln unterwegs. Und da hatten wir es ja uns unter anderem darüber unterhalten, dass viele im Konzern gar nicht so wirklich auf der Agenda haben, dass du natürlich als Einzelunternehmer, der du in diesem Moment warst, natürlich auch Preise verhandeln musst. Ja, das war ja damals die große Überraschung. Ja, und jetzt gibt's noch weitere Entwicklungen. Ja. Ich frage einfach mal, wie geht es dir heute, wenn du jetzt mal auf diese ganze Reise zurückguckst?
Wie immer bei so Reisen ist es so, dass man, wenn man zurückschaut, sich nicht gedacht hätte, dass das alles passiert. So quasi, wie wenn du jetzt nach vorne schaust, sagst, was könnte in 10 Jahren sein, dann kommst du nie auf das alles, was sein könnte und wird. Sehr viel passiert, sehr dynamisch. Was ist denn genau passiert? Ich komme ja so aus der Ecke nach meinem Konzerndasein, Training, Beratung, dann mehr und mehr Vorträge auch. Und dann kam Corona und Lockdowns und dergleichen. Und ja, manches hat sich digitalisiert, aber nicht alles. Und ich hatte plötzlich, wie so viele andere, auch mehr Zeit und mehr Zeit vom Bildschirm. Und mir dachte, okay, ich hatte sowieso schon ein paar Bücher, ich schreibe gerne. Ich könnte einen Verlag und schreibe einfach mehr. Und das habe ich dann gemacht und bin jetzt bei, ich weiß nicht, 30 deutschsprachigen Büchern, noch 20 Übersetzungen oder so. Das heißt, man könnte sagen, der positive Effekt von all diesem Wahnsinn, der da ablief, ist der, dass es mehr Bücher gibt von mir, die sonst wahrscheinlich so in der Dichte nicht gegeben hätte.
Ich kenne ja nun ganz viele, die sagen einem, schreib ein Buch und nach dem Motto, werde reich. Kann man allein von den Büchern leben? Geht das? Was brauche ich im Endeffekt, um so ein wirklich Bestseller, nicht nur einer, der von 100 Freunden geklickt und gekauft wird, sondern einer, der sich wirklich verkauft?
Also, kann man vom Buchschreiben leben? Ja, kann man.
Ja?
Hätte ich vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren noch nicht so gesehen, kann man, es gibt grundsätzlich 2 Möglichkeiten vom Buchschreiben zu lesen. Entweder man hat ein Buch, das richtig, richtig viel verkauft, oder man hat mehrere bis viele Bücher, die halbwegs ordentlich bis ganz gut gehen. Mhm. Das wiederum hängt auch vom Genre ein bisschen ab. Natürlich in den Bereichen, wo ich schreibe, so Verkauf, Marketing und so, das sind zum Teil kleinste Nischen. Eins meiner Bücher heißt Angebote erfolgreich nachfassen. Das heißt, es ist für Menschen, die schriftliche Angebote erstellt haben und dann wollen, dass die Angebote zum Auftrag werden. Also viel spezifischer geht's nicht. Dass das auf keinen Spiegel-Bestsellerlisten sein wird, ist klar, weil die Zielgruppe einfach winzig ist. Aber für diese Zielgruppe ist es wahrscheinlich das einzige Buch, das es gibt, vermute ich mal. Das heißt, wenn man mehrere solcher hat, dann kann man damit gut Geld verdienen. Mhm. Und gleichzeitig, natürlich, ich war vor 2 Wochen auf einem Kongress in London, da waren auch viele Fiction-Schriftsteller, also die Romane und so schreiben. Das größte Genre aktuell ist Romance. Also so, er und sie und sie.
Herzschmerz und dies und das, ja.
Ein bisschen Erotik dabei und so, ja.
Ja.
Und da Und da werden die Stückzahlen verkauft, so richtig. Dann steht da eine Dame, von der ich noch nie gehört hatte, weil ich ja auch nicht in diesem Roman-Genre bin, auf der Bühne und sagt, ja, ich habe jetzt auf Englisch dann, ich habe jetzt bis dato 10 Millionen Bücher verkauft. Also, ja, wenn man richtig große Stückzahlen, dann kann man nicht nur davon leben, dann kann man sehr, sehr gut davon leben, muss man halt was anderes schreiben. In meinem Bereich Fachbücher, Sachbücher, Ratgeber, ja, geht auch gut. Auch da gibt es nochmal zwei unterschiedliche Kategorien. Das eine ist, was ich schreibe, ist B2B. Mhm. Da ist das Brot karger, weil die Zielgruppe einfach kleiner ist. Und dann gibt es diese ganzen B2C-Ratgeber, wie gehe ich mit meinen Emotionen um, Kinder erziehen, mhm, abnehmen, zunehmen, was auch immer. Da sind die Stückzahlen schon deutlich größer.
Mhm. Wobei, jetzt frage ich an der Stelle doch nochmal. Der Gedanke heißt ja immer, jedes Buch sollte ein Problem lösen. Denn wenn es nicht mein Problem löst, und wenn ich eben halt Herzschmerz auf der einen Seite haben möchte, in dem Fall jetzt B2B, wenn ich einfach schaue, wie viele Mails ich bekomme, nach dem Motto, wie machen Sie den richtigen Abschluss, wie passen Sie nach, dann müsste das doch eigentlich ein Selbstläufer sein.
Ja, stimmt. Idealerweise löst so ein Ratgeber ein Problem.
Ja.
Ich merke das auch, ich habe bei meinen vielen Büchern welche, die sich sehr gut verkaufen und welche, die sich ganz schlecht verkaufen, klar.
Mhm. Hast du das jemals vorher gedacht?
Na, natürlich lernt man. Ich meine, ja, seit ein paar Jahren. Und da gibt's Bücher, die hätte ich halt so vor ein paar Jahren, also die ich vor ein paar Jahren veröffentlicht hat, würde ich heute so nicht mehr machen, das Buchprojekt. So, ist halt so. Und klar, wenn ich sage, Angebote erfolgreich nachfassen, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann ist das Problem ganz klar. Ich habe ein Angebot draußen, das muss irgendwie nachgefasst werden. Wie mache ich das? So, kleine Zielgruppe war da, es gibt Problemlösung. Ein anderes Buch von mir heißt, wo die Problemlösung nicht so klar ist, die letzten Geheimnisse im Verkauf. Mhm. Mein allererstes Buch, damals Verlagsbuch, inzwischen ist es in meinem Verlag jetzt neu aufgelegt worden, habe den Titel aber nicht geändert und ist ein tolles Buch, ist ein x-tes Buch, ich glaube 300 Seiten mit viel NLP und Verkaufspsychologie und sehr, sehr viel drin, in einem Roman verpackt, in einer Art Roman. Mhm. Aber ist nicht, verkauft sich gut, besser als im Verlag vorher, aber ist nicht der Bestseller. Warum? Weil aus dem Titel nicht so ganz 100% klar wird, was es ist und welches Problem es löst. Also bin schon bei dir, ja.
Ja, ja. Ja, wie gesagt, es sind ja ganz viele, die da überlegen, sich selbst ein Buch zu schreiben oder sich auf die Art und Weise doch günstig mit Know-how zu versorgen. Und wenn du jetzt weniger reisen musst, dafür mehr schreiben darfst, dann kann ich mir ja gut vorstellen, dass es da bald wieder was Neues für dich gibt. Oder
ja, also bei mir ist immer so, nach dem Buch ist vor dem Buch. Ich habe die letzten Jahre teilweise im Zwei-Monats-Rhythmus veröffentlicht.
Wie schafft man das? Also hast du einen Ghostwriter oder nimmst du
ChatGPT? Nein, schreib alles selber. Da gab es noch kein ChatGPT. auch in der Zeit schreib alles selber. Ich schreibe mäßig, aber regelmäßig.
Das okay.
Das ist das Geheimnis dahinter, wenn man so macht, das Geheimnis dahinter. Ich schreibe halt dann, wenn ein Buch dran bin, eine halbe Stunde, Stunde am Tag, morgens meistens. Und eine Stunde schaffe ich 1000 Worte. Und ein Kurzratgeber sind, sage ich mal, 20.000 Worte. Und ein normales Buch sind dann vielleicht 50.000. Naja, dann ist das halt bei 1000 Worten in 50 Tagen geschrieben. So. Und ich schreibe immer an einem Buch, das kann das nächste, das übernächste, im Moment ist das nächste ist schon fix fertig, sage ich gleich was dazu, und das übernächste ist fertig geschrieben, und jetzt denke ich gerade über 2-3 verschiedene als übernächste nach, das heißt immer so eine gewisse Pipeline, so ungefähr 5 Buchkonzepte im Kopf, und wo ich dann sage, okay, welches wird's? Und das nächste Buch wird in der Tat ein spezielles, weil es sich nicht nur an Selbstständige wendet, sondern eben auch an Angestellte, wo ja das Leben und die Welt Nochmal was anderes, und zwar geht es ums Geld, ums liebe Geld, ums Geld verdienen. Wie kann ich mehr Gehalt oder höhere Honorare erzielen? Genau. Wird heißen, reich gedacht statt arm gespart. Und ist seit jetzt gerade verfügbar, wenn jemand mehr Geld verdienen will.
Wer will das nicht, gerade in diesen Zeiten, wo die Kosten doch an vielen Stellen exorbitant steigen. Aber ich habe ja nun jetzt über 130 Folgen von Stunde Null Talk. Und eine Erfahrung ist für mich ganz klar, wer mal im Konzern war und nachher selbstständig geworden ist, der kann mit den ehemaligen Kollegen nicht. Das ist einfach, man spricht die einerseits die gleiche Sprache und auf der anderen Seite versteht man sich nicht. Und du schreibst jetzt ein Buch, wo du sagst, derjenige aus dem Konzern kann genauso viel damit anfangen wie der Entrepreneur.
Ja, weil die Grundmechanismen die gleichen sind. Mal ein Beispiel. In dem Buch geht es unter anderem um, es ist kein die 25 besten Tipps und so ganz genau machst du es, sondern ist ein, was viel wichtiger ist, grundlegend ist, nämlich geht um so Grundregeln und Grundkonzepte. Eines davon ist zum Beispiel alles, was sich zwischen unseren Ohren abspielt, unser Mindset in Bezug auf Geld. Und da gibt es eine Formel, die ich irgendwann mal postuliert habe, nämlich Selbstwert ist gleich Marktwert. Das heißt, wenn wir es schaffen, dass unser Selbstwert höher ist, dann werden wir auch automatisch quasi als Konsequenz mehr bezahlt.
Ja.
Menschen, man braucht von extremen Denken. Nehmen wir Menschen her, die wir alle kennen, aus Film, Funk, Fernsehen, Zeitschriften, Zeitungen etc., die sehr, sehr, sehr gut verdienen, angestellt oder auch selbstständig. Da hat jeder davon einen deutlich höheren Selbstwert als der, der unterdurchschnittlich viel verdient irgendwo in einem Job XY. Heißt nicht, dass er besser ein Mensch ist. Heißt nur, verdient einfach mehr, weil sich dieser Selbstwert in Marktwert übersetzt. Das heißt, wenn ich mehr verdienen will, dann wäre es schon mal eine gute Idee, nicht im Außen zu beginnen und sagen, ja, mein Chef oder meine Firma muss mir mehr zahlen, sondern zwischen meinen Ohren zu beginnen und sagen, okay, was bin ich mir denn selber wert? Weil darf sich ja niemand wundern, wenn ich mir selber nicht viel wert bin, wie sollte ich für jemand anderen viel wert sein? Warum sollten die
mich in der Liebe ist es nicht anders. Ja? Wenn ich mich selbst nicht lieben kann, wie soll mich dann ein anderer lieben können? Also,
Ganz genau das Gleiche. Ja. Das Gleiche in Euros übersetzt, wenn man so mag. Ne? So.
Ja. Aber ich weiß nicht, ob du noch mehr aus deinem Buch verraten willst an der Stelle, aber jetzt gibt es ganz viele, die da sagen, Mensch, ich habe da jeden Morgen mein Mantra, das habe ich mit dem Lippenstift auf meinen Spiegel geschrieben oder mit dem Handy. Steigt dadurch das Selbstwertgefühl?
Muss jeder selbst beurteilen, sage ich mal. Mhm. Es gibt ja unglaublich viele Methoden, an dem Selbstwert zu arbeiten. Also wirklich Vorgehensweisen und keine Ahnung, Transaktionsanalyse und Therapie und NLP, also Myriaden von der normalen Autosuggestion über das Mantra am Spiegel oder Hypnose, nicht zu vergessen. Ich kenne keine Methode, wo ich sage, das ist es und das hätte ich nicht. So die Pille für mehr Selbstwert, da bräuchte ich sonst nichts mehr als Business-Idee. Die Pille, das wäre der Kassenschlager schlechthin. Am besten so wöchentlich eine zu nehmen und verkauft man so Großpackungen. Und wenn für jemanden das Mantra, das er sich vorsagt, funktioniert und der Selbstwert steigt, dann okay. Was ich zum Beispiel festgestellt habe, habe ich auch im Buch drinnen, ist eine sehr oberflächliche, wenn man so mag, Methode. Also eine, die von vielen wahrscheinlich für sehr oberflächlich gehalten wird. Unser Inneres beeinflusst das Äußere und das Äußere das Innere. Dass das Innere das Äußere beeinflusst, ist jedem ziemlich plausibel und klar. Sagen wir, okay, wenn ich anders denke, dann werde ich im Außen andere Resultate erzielen. Umgekehrt finde ich es mindestens genauso spannend, wie stark wir beeinflusst werden von Dingen, von Räumen, von Orten, von Kleidung, von dem Auto, das wir fahren. Und braucht jeder nochmal für sich selber abchecken. Also ich fühle mich anders in einer abgetragenen Jogginghose und einem löchrigen T-Shirt, als im neuen Vielleicht Maßanzug mit Hemd und Krawatte, wobei ich kaum oder eigentlich nie Krawatte trage, aber ist ja egal. Nur so als Beispiel. Es tut was mit uns und ich fühle mich, ich stehe sicher anders da, ich gehe anders, ich bewege mich anders, ich spreche anders. Ich habe ein ganz anderes Gefühl. Das heißt, ich kann meinen Selbstwert auch durch Äußerlichkeiten beeinflussen, indem ich mich anders kleide.
Mhm.
Ja, das kann man sagen, ist oberflächlich. Ja, mag sein, aber es funktioniert.
Ja.
Auto, das ich fahre, ja, selbst erlebt, tut was.
Und ja, der 20 Jahre alte und so weiter und so fort bringt dich auch von A nach B, ja.
Ich behaupte sogar, dass jeder, der sagt, es macht für ihn in der Emotion, im Gefühl keinen Unterschied, ob er in einem 20 Jahre alten VW Polo fährt oder in den nagelneuen Siemer BMW oder was ähnliches, glaube ich nicht. Es macht einen Unterschied.
Ja, ja. Jetzt haben wir hier 2023. Schauen wir mal zurück in deine Konzernzeit. Wenn du jetzt den Roman aus der Konzernzeit, sei es bei Opel, sei es bei Samsonite, treffen würdest und ihm genau das jetzt erzählen würdest, würde der dir das glauben?
Ja, so ein bisschen vielleicht, aber er hätte es noch nicht so wirklich geschnallt, glaube ich. So. Ich habe mich damals schon auch beschäftigt mit so mentalen Dingen, Persönlichkeitsentwickeln und so, aber erst so langsam beginnend, so ein bisschen, so nicht so intensiv wie jetzt. Aber ja, er wird zumindest drüber nachdenken, wahrscheinlich so ein bisschen, ja.
Mhm. Mhm. Es gibt ja auch diesen, auf der einen Seite bösen und auf der anderen Seite gar nicht so falschen, die gar nicht so falsche Aussage, dass wenn du jeden Monat weißt, welches Gehalt du bekommst, ist es ja auch eine gewisse Form von Abhängigkeit, in die du gerne reingehst, nach dem Motto dann im Endeffekt eine fromme Variante der Sklaverei.
Ja. Ja, ich sag mal so, man muss sich bewusst sein, dass wenn ich angestellt tätig bin, mein Arbeitgeber an mir Geld verdient. Sonst, wenn das nicht der Fall ist, sollte er mich kündigen, und zwar schnell, wenn er Geld drauflegt quasi. Ist ganz logisch. Ist ein Deal, ich tausche quasi ein gewisses Gehalt und Sicherheit gegen Unabhängigkeit.
Mhm.
Bin eingeschränkter, muss mich mehr an Regeln halten, als wenn ich selbstständig bin. Und kriegt dafür halt ein Gehalt, ein fixes Gehalt in den meisten Fällen und eine gewisse Sicherheit, wobei das ja oft recht falsch gesehen wird. Weil jeder, der schon mal freigesetzt wurde im Zuge einer Kündigungswelle, einer Reorganisation im Konzern, weiß, dass mit der Sicherheit ist nicht weit her. Dann kriegt man im besseren Fall einen Golden Handshake und kriegt noch ein bisschen Geld. Aber ein Freund von mir war 20 Jahre oder so in einem Pharmakonzern und wurde dann Managementposition, wurde dann zack, freigesetzt. Ja, sie haben noch Geld in die Hand gedrückt, aber von wegen Jobsicherheit gibt es, behaupte ich, nicht, außer man ist im staatlichen Dienst und irgendwie da unkündbar. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland und in Österreich gibt, gab es das jetzt auch schon quasi nicht mehr.
Es ist zwar, aber da hast du gegebenenfalls eine ganz andere Sache. Ich weiß nicht, wie viel Menschen im Staatsdienst, insbesondere Lehrer, mich angeschrieben haben nach dem Motto, wie komme ich denn raus?
Ja.
Also das war ganz andere Falle auf einmal.
Naja, weil ich muss ja dann Sicherheit aufgeben. Und das war ja bei mir auch der Fall. Also ich hatte einen gut bezahlten Job bei Opel damals als Marketingleiter und habe sehr gut Geld verdient. Und dann war die Überlegung, mich selbstständig zu machen. Das heißt, ich musste Sicherheit aufgeben, gefühlt zumindest für die nächsten paar Monate jedes Monat Gehalt im Konto, um bei Null zu starten, der Selbstständigkeit. Aber eben mit der Möglichkeit, deutlich mehr zu verdienen und unabhängiger zu sein. Es wird ja oft verkannt, wenn ich angestellt bin, habe ich ja Kunden, aber blöderweise nur einen, nämlich meinen Arbeitgeber. Und das ist mein einziger Kunde und gleichzeitig natürlich dadurch mein wichtigster.
Mhm.
Wenn ich diesen Kunden verliere, dann ist blöd, weil dann habe ich keinen mehr. Wenn ich als Selbstständiger Kunden verliere, ist auch blöd. Aber dann bleiben mir immerhin noch ein paar. Es geht nicht von 100 auf 0. Und das wird von Angestellten oft falsch eingeschätzt. Ich behaupte sogar, ich habe mehr Sicherheit als Selbstständiger als als Angestellter im Endeffekt.
Interessant, ganz interessante These, ja. Also ich kenne, würde genügend kennen, die dir da mit Sicherheit widersprechen, wobei, ja, es hat was. Es hat was. Wenn du ein Produkt hast, was viele Leute haben mögen, dann bist du nicht auf Kunde A angewiesen, sondern kannst zu Kunde B gehen oder möglicherweise in dem einen Land verkaufen, in dem anderen nicht oder wie auch immer, ja.
Ja. Genau. Ich habe mehr Flexibilität, aber wenn wenn ich Job verliere, dann habe ich keine mehr.
Ja. Ja. Was muss ich eigentlich tun, um mich arm zu sparen?
Wir leben ja in diesem deutschsprachigen Raum, wahrscheinlich in Italien, Frankreich, vielleicht nicht anders, weiß nicht, aber deutschsprachigen Raum, so in einem, in diesem Sparparadigma. Ja, bei uns wird immer alles gespart und da gibt es ja innerhalb von Deutschland und auch Österreich gibt es ja noch Gebiete, man sagt ja den Schwaben nach, die sind ganz besonders sparsam und so. Und das Sparen ist bei uns recht positiv besetzt. Die Politik, also sowieso, sie reden nur über Sparen, sie werfen auf der anderen Seite das Geld mit vollen Händen raus, aber gesprochen wird über Sparen und Sparen ist sehr gut besetzt und man spart und so. Und wie alles im Leben hat Sparen auch seine dunklen Seiten. Es kommt immer darauf an, wofür ich spare. Wenn ich spare, sagen wir das gute Sparen. Das gute Sparen ist, ich spare Geld, lege Geld auf die Seite, um es dann zu investieren, also richtig zu investieren, nicht in ein Auto, sondern in eine Mietwohnung, die ich dann vermiete oder was auch immer. Oder Aktien, egal. Das wäre irgendwie die gute Art zu sparen. Die schlechte Art zu sparen, und da können wir uns arm sparen, ist, wenn ich mit der falschen Emotion spare. Wenn ich zum Beispiel und ich erwische mich selber dabei immer wieder, ich bin im Lokal irgendwo und trinke ganz gerne ein Glas Wein und dann schaue ich so die Karte durch und dann steht da, sowieso, keine Ahnung, Cabernet Sauvignon, egal, Merlot 96, das Gläschen. Ja, oh, 96. Ja, nein. Wahnsinn, eigentlich schon viel. Und dann überlege ich, gönne ich mir das oder nicht? Will ich mir das jetzt leisten? Also ich kann es mir ja leisten. Es bringt mich nicht um, wenn ich mir jetzt ein Glas Wein um 96 kaufe. Und trotzdem, unbewusst, weil groß geworden in diesem Sparparadigma, so nach dem Motto, wer denn in Deutschland ist wahrscheinlich, wer denn den Österreich ist, wer den Groschen nicht wert ist, des Schillings nicht wert, in Deutschland gab es das nicht.
Interessant, wenn du das gerade eben sagst. Ich habe diesen Satz noch nie auf 10 Euro gehört. Ich kenne den Satz noch, Pfennig und Mark.
Stimmt.
Pfennig und Taler.
Ja.
Ich habe ihn noch nie auf Cent und Euro gehört.
Interessant. Sehr alter Satz ist schon. Und ja, jetzt könnte ich sagen, ich nehme mir das Glas für 3,90. So, ich trinke ja trotzdem Wein. Ja? Habe ich 3 Euro gespart. Aber was tue ich mir damit an? Ich schicke meinem Unbewussten die Botschaft, ich bin ein Wein für 6,90 nicht wert. Ich schicke die Botschaft, ich habe nicht viel Geld, daher muss ich genau drauf schauen. Geld ist schwierig zu bekommen, daher muss ich genau drauf schauen, dass ich es nicht ausgebe für sowas wie ein Glas Wein. Alles Botschaften, die zu einer Mangelsicht führen. Und eine Mangelsicht führt nicht zu mehr Geld verdienen. Mehr Geld verdienen, dafür brauche ich Fülle. Ich muss sagen, okay, wer hat es mal gestern gelesen, wer hat mal gesagt, Karl Lagerfeld, damit das Geld bei der Türe reinkommt, musst du es mit vollen Händen quasi beim Fenster rauswerfen. Und das hat schon was, es muss fließen. Und wir können uns arm sparen, wenn wir mit solchen Dingen rumknausern und selber nicht gönnen, weil wir uns in eine Mangelsicht rein manövrieren.
Also ihr müsst doch allen, die jetzt das Geld mit vollen Händen ausgeben, da gibt es ja nun genügend Beispiele, auch im politischen Bereich, denen müsste es doch dann absolut gut gehen.
Ja, dazu braucht es noch das Zweite auch. Bin schon bei dir. Ja. Erstens, auch da ist Vernunft und Verstand angesagt, heißt nicht, wenn ich jetzt Mindestrentner bin oder irgendwie sowas, dass ich mir jetzt auf Pumpen Ferrari leisten soll. Das wäre ein bisschen überzogen, aber ich sammle so das Glas Wein, das bessere oder die, was auch immer. Also oft sind es diese Kleinigkeiten, das eine. Und das zweite, ich brauche natürlich schon Know-how dann, wie ich die Türe öffne, damit das Geld auch reinkommt. Sprich, ich muss mich schon auch um die Einnahmen kümmern. Nur ausgeben und rausschmelzen wäre zu wenig. Und auf der anderen Stelle, ich beschäftige mich ja viel, wie kann ich Geld verdienen, wie kann ich mehr Geld verdienen, wie kann ich mehr Geld verdienen. Aber das eben koppeln mit, auf der anderen Seite muss ich auch ausgeben.
Finde ich das auch in deinem Buch, nach dem Motto, wie kriege ich die Tür auf?
Natürlich, darum wird es natürlich auch gehen. Verschiedenste, so grundlegende Impulse. Wie kriege ich die Tür auf? Wie kann ich mehr Geld verdienen?
Ich bin mal total gespannt, wann wird das Buch in etwa herauskommen?
Erscheinungstermin jetzt, August 2023. Ja, in dem Moment, wo die lieben Hörerinnen und Hörer diese Folge hört, sollte das Buch verfügbar sein. Reich gedacht, statt arm gespart. Locker flockig zu lesen, viele Geschichten drinnen, ich sage mal, das im Sommer entspannt zu lesen und dann richtig in den Herbst zu starten. Das wäre so die Idee.
Wie ist das mit dir? Liest du eigentlich deine Bücher nochmal?
Ja, ich schreibe sie.
Ja.
Dann lese ich sie und mache quasi einen zweiten Schreibdurchgang. Das heißt, beim zweiten Durchgang lese ich sie und ergänze nochmal so ein bisschen ein Wort, einen Satz, einen Absatz. Und dann lese ich es in der Tat nicht mehr.
Okay.
Dann kriegt Kollektorat. Das, ich überfliege nochmal. Anordnung, Kollektorat checken und so, ja, aber so richtig lesen, nee.
Also wenn es im Endeffekt schwarz auf weiß ist, ist rum.
Da ist rum.
Da ist rum. Und wie ist das? Du bist ja mit der Regina verheiratet. Lest ihr eure Bücher eigentlich gegenseitig?
Ja, also ich habe ihre gelesen. Sie kommt bei meinen in den letzten Jahren nicht mehr so ganz mit. Vom Lesevolumen.
Vom Zeitvolumen her wahrscheinlich.
Zeitvolumen, ja. Ja, sie liest manche davon. Die also, naja, das finde ich spannend, das lese ich. Das aktuell hat sie gelesen jetzt schon. Da war sie eine wichtige Vorab-Kritikerin für das Buch.
Meiner Frau gebe ich auch die Sachen zum Lesen und nach dem Motto, du hast das Recht, mich jetzt mal zu zerpflücken, der Kunde wird es nachher danken, dass ich da noch eine weitere Sichtweise reingebaut habe.
Das hat sie beim Reich gedacht, statt angespart, ist das in der Tat passiert. Ansonsten bei den Kurzratgebern und so, ja, geht's auch.
Ja. Jetzt, wie gesagt, das nächste Buch. Und wenn du im Augenblick von diesem Buch aus sowohl dem Angestellten als auch dem Selbstständigen aus deiner Erfahrung einfach nochmal einen Tipp geben würdest, was sollte er jetzt wissen, was du damals gerne gewusst hättest?
Noch viel besser wissen, wo man hin will. Und das noch konsequenter verfolgen. Es geht mir dabei gar nicht so sehr um die Ziele. Das ist ein recht breites, bisweilen abgegriffenes Thema. Sondern es geht mir darum, ein Ziel gibt für mich nur eine Richtung her. Das Ziel selber ist gar nicht so wichtig. Sehr viel wichtiger halte ich die Maßnahmen, die gesetzt werden. Nehmen wir das ein Beispiel, weil so viel über Bücher gesprochen haben, Beispiel eines Buches. Es gibt viele Menschen, die wollen ein Buch schreiben. Ja, so irgendwie so ein Lebensziel. Für die meisten ist das so ein Riesenprojekt, wo sie sagen, ja, mach ich mal, aber passiert nie. Das Geheimnis, ich habe es schon angedeutet, das Geheimnis liegt darin, sich einen Plan zu machen und zu sagen, okay, ein Buch. Wie viele Seiten soll das haben? Okay, wie viele Wörter sind das? Kann ich ja abzählen. Brauche ich 50.000 Wörter? Naja, dann mache ich ein Konzept. Und das Wichtige ist nicht das Ziel. Das gibt mir eine Richtung. Das Wichtige ist die konsequente Abarbeitung. Das heißt, jeden Tag, manchmal schreibe ich nur 100 Worte, manchmal sind es 2.000. Aber konsequent abarbeiten und das den anderen Leuten auch sagen. Deswegen heißt eins meiner Bücher auch, sag dem Leben, was du von ihm haben willst. Wir wollen Dinge vom Leben, von anderen, von uns selber und sagen es aber nicht den anderen und sind dann erstaunt, frustriert, verärgert, wenn sie nicht von selber drauf kommen. Aber wir sagen sie ja nicht. Kleine Kinder können das. Kleine Kinder sagen dir, was sie haben wollen. Erwachsene machen das nicht. Wir halten sie
von Self-Fulfilling Prophecy. Wenn ich nicht darüber rede, ja, erfüllt es sich.
Das mehr, wie sagen die Amis so gern, be bold, also noch irgendwie direkter, klarer und
ja,
ja, so, das. Einer von vielen Punkten, ja.
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 Ja, ich bin mal ganz gespannt, wenn das Buch rauskommt, werde ich auch mal einen Blick reingucken. Und ja, vielleicht gibt es ja da noch eine weitere Auflage, ein nächstes Gespräch, dann wieder in 2-3 Jahren. Schauen wir mal. Lieber Roman, ganz herzlichen Dank und bin mal gespannt, was passiert.
Danke, Stefan. War ein Vergnügen, bei dir zu sein.
Das war eine der Erfolgsstories beim Stunde Null Talk. Hattest du als Unternehmerin oder Unternehmer selbst auch schon eine Stunde Null mit einem Phoenix-Moment und möchtest darüber sprechen? Dann werde Gast beim Stunde Null Podcast und melde dich jetzt dafür an auf der Webseite stundenull-talk.com.